guys.
Hallo und herzlich willkommen zum Infomagazin am 29. April 2020. Im Studio ist die Maike, ihr seid bei Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz oder im Livestream auf www.rdl.de. GEMA-freie Musik heute von Albino und Kolja. Und unsere Themen heute: ArbeitnehmerInnenrechte in Corona-Zeiten, zur Not die Arbeit einstellen. Ein Gespräch mit der Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten. Dann zum Workers' Memorial Day, unzureichender Schutz vor Viren am Bau. Hier sprachen wir mit der Gewerkschaft IG Bauen Agrar Umwelt. Frankreichs Banlieues, Tausende vom Hunger bedroht. Ein Gespräch mit unserem Korrespondenten Bernhard Schmidt. Dass die Bundeswehr kaputt gespart wird, ist eine gut gelungene Propagandakampagne und totaler Quatsch. Das sagt die Informationsstelle Militarisierung in Tübingen. Forderung nach einem Corona-Elterngeld. Gleichzeitig arbeiten und Kinder betreuen geht einfach nicht. Studie belegt, Bayer und BASF exportieren Pestizide, die in der EU verboten sind. Hierzu sprachen wir mit Incota. Und last but not least, von der US-Flotte umkreist. Wir sind mitten in einem Befreiungskampf, sagt Carolus Wimmer von der Venezolanischen Friedensgesellschaft. ArbeitnehmerInnenrechte in Corona-Zeiten, zur Not die Arbeit einstellen. Der erste Beitrag kommt von unserer Kollegin Isabel.
Videokonferenz über Videokonferenz. Manche sind überrascht, wie gut sich die Arbeit von zu Hause aus erledigen lässt. Denn seit Beginn der Corona-Pandemie befindet sich ein Großteil der Arbeitenden im Homeoffice. Doch das ist längst nicht für alle möglich. Und so haben zum Beispiel viele Restaurants inzwischen einen Abholservice etabliert. Und Arbeitende wie Pflegekräfte oder Bauarbeiterinnen können sowieso nicht im Homeoffice arbeiten. Aber wie gut können diese jetzt Arbeitenden jetzt geschützt werden? Darüber sprechen wir jetzt mit Klaus-Peter Wolf von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten. Restaurants haben geöffnet, man kann Essen abholen. Wie gut ist denn Ihr Einblick jetzt von Gewerkschaftsseite in die Arbeitsbedingungen dort?
Ja, zurzeit auch, da wir uns alle im Homeoffice befinden, auch relativ spärlich. Aber was wir so am Rande mitbekommen, ist schon teilweise bestürzend. Ja, wir sehen, dass die Menschen eigentlich finanziell im luftleeren Raum sind. Sie wissen nicht, wie es weitergeht. Sie haben eigentlich im Moment keine Zukunftsperspektive.
Die Menschen zum Beispiel gerade in Restaurants, die arbeiten ja.
Ein Teil arbeitet. Der größte Teil sitzt daheim und wartet, was passiert.
Und wissen Sie da was zu den hygienischen Bedingungen und zu den Schutzmaßnahmen, die dort getroffen werden? Werden die denn getroffen? Kontrolliert es jemand?
Also die Kontrolle wird wahrscheinlich sehr spärlich sein, weil die Kontrollorgane in der jetzigen Situation vermutlich vollkommen überlastet sind aufgrund der personellen Engpässe beim Überwachungspersonal.
Das heißt, Sie sprechen auch mit wahrscheinlich, das heißt, Ihr Einblick da rein ist auch im Moment sehr begrenzt.
Ja, wir sind ziemlich begrenzt in unseren Möglichkeiten. Wir kriegen einzelne Anrufe von einzelnen Mitarbeitern, aber die meisten rufen uns an, wenn sie tatsächlich daheim sitzen und nichts zu tun haben. Und es geht in der Regel um finanzielle Engpässe.
Und haben Sie das Gefühl, dass Sie hier Ihre, ich sag mal, gewerkschaftlichen Aufgaben im Moment erledigen können oder schweben Sie selber im luftleeren Raum?
Nee, die gewerkschaftlichen Aufgaben, die werden jetzt nach dem ersten Monat der Beschränkungen tatsächlich auf uns zukommen. Wir warten eigentlich auf eine Welle von Klagen und von Geltendmachungen, wenn die ersten Lohnabrechnungen kommen.
Jetzt nochmal zu diesem hygienischen Aspekt. Wenn jetzt ArbeiterInnen das Gefühl haben, dass sie eben nicht genug geschützt sind an ihrem Arbeitsplatz, was können die denn tun?
Zur Not können sie die Arbeit einstellen, die Arbeit verweigern, weil es gibt Arbeitsschutzstandards, die jetzt neu geordnet wurden. Und wenn die nicht gewährleistet sind und Gefahr für Leib und Leben besteht, dann würde ich jedem raten, weist darauf hin und verweigert zur Not die Arbeit. Ich weiß, es ist eine theoretische Nummer erstmal, aber eine andere Möglichkeit hat der Beschäftigte gar nicht.
Das ist keine sonderlich positive Perspektive, vor allem, wenn man sich jetzt daran denkt, dass ja, man jetzt nicht gerade seine Arbeit aufs Spiel setzen möchte.
Ja, das ist eine richtig schlechte Perspektive für die Beschäftigten. Aber letztendlich haben sie keine andere Möglichkeit, wie zu sagen, ich mache das nicht, wenn die Schutzmaßnahmen nicht gewährleistet sind. Zum Beispiel Abstand zu anderen Beschäftigten, Schutzvorrichtungen, Masken, alles das, was wir im öffentlichen Leben eigentlich auch ertragen müssen, muss der Arbeitgeber auch im Betrieb gewährleisten.
Ich habe jetzt von einem Fall gehört, wo eben Menschen im Hotel arbeiten sollen, obwohl es dort im Moment überhaupt keine Gäste gibt. Haben Sie da Rückmeldungen, wie jetzt die Arbeitgeber solche Sachen begründen? Können Sie das nachvollziehen?
Ich kann es nachvollziehen, dass Arbeitgeber die Gunst der Stunde nutzen wollen und quasi ihre Läden auf Vordermann bringen wollen mit Hilfe der Beschäftigten, die aus ihrer Sicht jetzt quasi beschäftigungslos sind. Dass man sie zu Arbeiten heranzieht, die sie normalerweise gar nicht machen müssten. Aber auch hier Schutzvorrichtungen müssen gestellt werden. Pandemiepläne müssen da sein. Es muss Reinigungsmittel da sein, es müssen die Abstandsregelungen gewährleistet sein und im Grunde muss auch eine Genehmigung da sein.
Und darf jetzt ein Hotel zum Beispiel sagen, jemand, der sonst an der Rezeption sitzt, soll jetzt auf einmal Heizkörper putzen?
Das gehört nicht zu den Aufgaben arbeitsrechtlich einer Rezeptionistin.
Das heißt, sie dürfte das verweigern?
Sie könnte das verweigern, klar. Die okay. Ist kein Reinigungspersonal. Die Rezeptionistin ist angehalten, ihren Arbeitsbereich sauber zu halten. Das heißt aber nicht, dass grobe Putzarbeiten dazu gehören.
Im Vorgespräch meinten Sie auch, dass Ihre Handlungsmöglichkeiten sich dadurch erschweren, dass relativ wenige Arbeitnehmer in der Gewerkschaft organisiert sind. Wie wirkt sich das denn konkret auf Ihre Arbeit aus im Moment?
Im Moment wirkt sich das so aus, dass wir eigentlich nur Anfragen haben wegen Geld. Geld und Urlaub.
Das heißt, Hygiene ist im Moment nicht das große Thema, aber es hat sich so angehört, dass Arbeitnehmerinnen im Moment wirklich Rückgrat zeigen müssen. Vielen Dank, Herr Wolf, für dieses Gespräch.
Workers' Memorial Day, unzureichender Schutz vor Viren am Bau. Anlässlich des Workers' Memorial Day und von 9.100 Arbeitsunfällen, 8 von ihnen mit tödlichem Ausgang, hat die IG Bauen Agrar Umwelt am gestrigen Dienstag um 12 Uhr mittags zu einer Schweigeminute aufgerufen. Der Kollege Jan sprach mit dem Vorsitzenden des Bezirkes Südbaden der IG Bauen Agrar Umwelt, Lukas Oswald.
Workers' Memorial Day, das geht darum, dass all den Arbeiterinnen und Arbeitern gedenkt, die bei ihrer täglichen Arbeit ihr Leben, ihre Gesundheit aufs Spiel setzen und dabei auch ums Leben gekommen sind. Nicht zuletzt jetzt in Zeiten von Corona die ganzen pflegenden Arbeiterinnen und Arbeiter tragen ein erhöhtes Risiko, aber auch die ganzen Arbeiter auf den Baustellen auf dieser Welt. Ganz viele Bereiche, in denen wirklich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer großen Risiken ausgesetzt sind. Und es ist an uns, dort für Arbeitsbedingungen zu sorgen, die dieses Risiko minimieren. Das heißt, es ist auch ein Tag für bessere Arbeitsbedingungen auf allen Arbeitsplätzen dieser Welt.
Jetzt speziell in Baden-Württemberg, Sie sind ja von der IG Bau, Baustellen sind immer etwas gefährlichere Arbeitsplätze. Im Moment sind es natürlich mehr die Krankenhäuser. Gibt es hier das Problem, dass die Vorschriften mangelhaft sind oder dass sie nicht umgesetzt werden?
Es gibt massive Probleme auf den Baustellen, die Corona-Vorschriften umzusetzen. Die IG Bau ist da dran und hat es auch schon öffentlich angeprangert. Wir müssen dafür sorgen, dass die Abstandsregelungen auch bei der Arbeit eingehalten werden, dass es Möglichkeiten zum Händewaschen gibt, dass es Möglichkeiten gibt, Pausen zu machen, wo die Abstände eingehalten werden. Es gibt dort viele Situationen, da wird es einfach auch gegenüber den Arbeitern nicht mit der entsprechenden Nachdrücklichkeit kommuniziert.
Was können dann die Arbeitnehmerinnen machen?
Wie bei allem, wenn es um Arbeitsbedingungen geht, sie müssen bessere Arbeitsbedingungen einfordern. Sie müssen gegenüber dem Arbeitgeber laut und deutlich sagen, was sie möchten.
Wird Ihre gewerkschaftliche Arbeit auch beeinträchtigt durch die Krisenbedingungen?
Ja, wir können im Moment keine Gremiensitzungen abhalten. Wir müssen alles via Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen abwickeln. Und das tut auf Dauer natürlich schon sehr weh, eine Vereinigung wie Gewerkschaften, die natürlich sehr auf das Miteinander angewiesen ist, die trifft es dann natürlich doppelt hart. Und sehnt, glaube ich, jeder herbei, dass dieser Zustand möglichst bald überwunden sein wird.
Wir alle sind von Corona betroffen, aber nicht jeder und jede in gleicher Weise. Das sieht Mensch unter anderem in den zum großen Teil von MigrantInnen bewohnten Vororten, den Banlieues von Paris. Weil Mensch sich nicht aufs Ferienhaus oder an den sicheren Homeoffice-Arbeitsplatz zurückziehen kann, gibt es wesentlich mehr Tote in den armen Vierteln von Paris. Zusätzlich zu dem höheren Gesundheitsrisiko verfügen auch viele nicht über einen Arbeitsplatz, bei dessen Verlust sie wenigstens Kurzarbeitergeld beziehen können. Tausenden droht nun in der langen Ausgangssperre schlicht Hunger. Hinzu kommt, dass viele von den PolizistInnen, die nun die Ausgangssperre kontrollieren, ein, sagen wir, angespanntes Verhältnis zu MigrantInnen haben. Diese schlagen aber auch zurück. Unser Frankreich-Korrespondent Bernhard Schmidt im Gespräch mit dem Kollegen Jan.
Es hat Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Jugendlichen in den Banlieues von Paris gegeben.
Also mutmaßlich jetzt nicht nur Jugendliche, sondern sicherlich auch zumindest jüngere Erwachsene. Das Epizentrum, wenn man es so ausdrücken darf, der Ereignisse war nordwestlich von Paris gelegene Vorstadt. Der Hintergrund liegt natürlich im Shutdown, das heißt in den Ausgangsbeschränkungen. Die Auswirkungen dieser Ausgangsbeschränkungen sind natürlich wesentlich härter dort, wo Leute auf engem Raum zusammenleben, etwa in Hochhaussiedlungen oder in überbelegten Wohnungen, als in mehr oder minder geräumigen Wohnungen von Bessergestellten oder auch auf dem Land. In der Pariser Trabantenstadtzone, also in den Banlieues, sind seit dem Beginn der Ausgangsbeschränkung, seit dem 17. März, deswegen Spannungen zu verzeichnen. Auch vor dem Hintergrund, dass die Polizei wesentlich rigoroser vorgeht oder es auch als Freibrief betrachtet für Übergriffe. Einen Übergriff gab es vor 3 Tagen. Also Anlass war dort eine Kontrolle, die tatsächlich auf einen Einbruchsdiebstahl zurückzuführen war. Also da wurde um 1 Uhr morgens wurde ein Flüchtiger nach einem Einbruchsdiebstahl auf einer Baustelle signalisiert. Die Polizei ging vor Ort, soweit normal. Dann wurde allerdings der Flüchtige bei einem aber nahen Ertrinken in einem Kanal aufgefasst, was dann nicht normal war, was das rassistische Kommentare der Polizei zu verzeichnen war. Der Polizeifunk wurde aufgezeichnet und wurden da Dinge verzeichnet wie: Ha, ein Kanake kann nicht schwimmen. Ha, du hättest ihm noch einen Stein als Fuß finden sollen und solche Sachen. Also das rief durchaus einen Skandal hervor, dass die Polizei da sich so aufführt. Und die beiden hauptbeteiligten Beamten wurden am Montag vom Dienst suspendiert durch den Innenminister, der also auch bei Twitter sich beeilte, festzustellen, dass das so nicht normal sei. Die Polizei geht in diesen Trabantenstationen oft so vor. Und nun kann man sich natürlich vorstellen, dass wenn die Polizei nun damit beauftragt ist, dafür zu sorgen, dass die Leute nicht ihre Wohnungen verlassen oder sich treffen, dass die Polizei das eben entsprechend auch als Freibrief für Übergriffe in einem solchen ohnehin angespannten Verhältnis und in einem solchen ohnehin von Dominanz gezeichneten Verhältnis betrachtet. In den nördlich an Paris anschließenden Banlieues, die Bußgelddichte pro Einwohnerzahl dreimal so hoch ist wie im übrigen Frankreich. Aber natürlich die Verletzung der Ausgangsbeschränkungen nicht dreimal so hoch wie im übrigen Frankreich. Dort gibt es Verletzungen, da gibt es Leute, die meinen, das betrifft sie nicht. Die gibt es aber auch unter Besserverdienenden, die sich nicht dran halten, sondern die glauben, sie seien was Besseres. Und weil sie jünger und in guter Gesundheit sind, betreffe es sie ohnehin nicht. Die Dinge haben sich insofern noch entwickelt, als es zu einer Art Attentat kam, also zu einem provozierten Auffahrunfall durch einen jüngeren Mann, durch einen 31-Jährigen, der also mit seinem Auto zwei Polizisten anfuhr, die schwer verletzt wurden, einer schwebte Lebensgefahr. Der sagte also auch auf danach, dass er sich als Polizisten am rächen wollen, dass es also kein Unfall sei, sondern eine bewusst herbeigeführte Tat. Er hat sich dann noch politisch einigermaßen wirr geäußert, hat gesagt, er sei jetzt auf die Polizisten los, weil er Videos über Palästina angeguckt habe. Aber natürlich ist es im Kontext zu sehen, dass davor es entsprechend zu Übergriffen der Polizei kam. Also man muss dazu sagen, der Auslöser dort war ebenfalls ein in Anführungszeichen Auffahrunfall und eben mutmaßlich provozierter Unfall. Dort war es so, dass einem ebenfalls um die 30 Jahre alten jungen Mann das Bein zu Teil abgerissen wurde. Der marokkanischstämmige jüngere Mann befand sich auf einem Mofa, das er ohne Schutzhelm fuhr und das Mofa scheint den Zulassungsbedingungen nicht entsprochen zu haben. Ein Polizeiauto lieferte sich eine Art Verfolgungsjagd mit ihm. Soweit mag das alles rechtlich korrekt sein. Nur die Polizisten öffneten dann, als sie auf seiner Höhe waren, die Beifahrertür.
Also im Fahren mitten auf der Straße, wenn ich das richtig sehe.
Ganz genau. Und dabei wurde er schwer verletzt, weil die Autotür zu ihm eben geöffnet wurde und das ihn am Bein erwischte. Er wurde am Bein erfasst und schwer verletzt. Also es hieß zuerst, das Bein sei abgerissen. Das ist wohl nicht der Fall, aber er ist schwer verletzt. Also es gibt auch Bilder von ihm vom Krankenhausbett, wo er auch im Übrigen die Leute zur Ruhe aufruft und sagt, wo er selber sagt, ich bin kein Engel, aber das hatte ich nicht verdient, und wo er aber auch die Leute zur Besonnenheit aufrief. Und das war dann sozusagen der Anlass. Die Reaktion auf diese vorsätzliche Tat, wo eben zwei Polizisten schwer verletzt wurden, also das ist alles nahe beieinander. Die Städte, um die es geht, wo der Auffahrunfall war, wo die rassistischen Äußerungen der Polizei verzeichnet wurden, die Städte, wo die beiden Auffahrunfälle waren, die liegen alle 3-4 Kilometer auseinander und liegen alle circa 10-12 Kilometer nordwestlich des Pariser Stadtzentrums. Also es liegt alles in einer Zone. Und man muss noch dazu sagen, infolge des Auffahrattentats auf die Motorradstreife gibt es jetzt auch bestimmte Kommentare in Social Media, also etwa bei Twitter, wo tatsächlich auch blanker Hass bei manchen Twitter-Usern zum Vorschein kommt. Ich lese das in rechtsextremen Medien, weil ich die aufgrund von Antifa-Politik verfolge, die dann ihrerseits diese Twitter-Meldungen lesen, wo dann Twitter-Meldungen registriert wurden wie 1:1, einer wurde verletzt durch die Polizei und jetzt kam die Rache. Da gibt es also entsprechend rachedürstige Äußerungen bei manchen Social Media, und entsprechend nähert das wiederum natürlich die Blase im Netz, wo rechte, rechtsextreme, rassistische Usergruppen, die es gibt und in nicht zu knapper Anzahl, wiederum jetzt ihre Hassgelüste nähern und sagen, hier ist das Anti-Frankreich und hier guckt mal auf die gefährliche Blase. Das heißt, da schaukelt sich schon einiger Hass auf, in manchen Milieus auf die Polizei, auch damit begründet, dass die Polizei eben für die Durchführung zuständig ist, der Ausgangs Beschränkungsverordnung, was dann aber vor Ort auch mit Übereifer und mit rassistischer Werbe erfolgt. Dieser Hass wiederum wird sozusagen als Wasser auf die Mühlen genutzt für die rassistischen Gruppen, die das ohnehin schon vorher tat und die jetzt noch mehr tun, also mit dem Finger auf die Banlieue-Bewohner und natürlich auf die Einwohnerinnen mit Migrationshintergrund zeigen. Also das wird auch sicherlich die Spaltungen in der französischen Gesellschaft noch vertiefen. Es wird nicht so weit gehen wie in den USA, wo jetzt schon mit bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen gerechnet wird, weil dort schlicht Leute nichts zu essen haben und auch keine Krankenversicherung haben im Hintergrund, im Kontext der Pandemiekrise. Aber es wird sicherlich, oder es ist damit zu rechnen, es hat niemand eine Kristallkugel, aber es ist damit zu rechnen, dass diese Spaltungstendenzen sich im Kontext der Pandemie verschärfen. Also so krass wie in den USA ist es nicht, aber auch hier haben wir es damit zu tun, dass das Departement, einem der beiden von mir eben genannten betroffenen Departements, Saint-Denis, nördlich und nordöstlich an Paris angrenzen, jetzt 15.000 bis 20.000 Leute unmittelbar von Hunger bedroht sind. Das meldet die bürgerliche Presse. Da sind 15.000 bis 20.000 Leute von Hunger bedroht, weil auch da gibt es Leute, die leben wirklich von der Hand in den Mund. Also die haben keine Ersparnisse, die leben von ihrer Tätigkeit, zum Teil im informellen Sektor, also zum Teil natürlich von kleineren Deals oder auch von kleineren illegalen Handelstätigkeiten oder von prekären oder in größerer Zahl von prekären Jobs. Also Kündigungen wegen der Corona-Krise wären illegal, weil die Arbeitgeber die Alternative haben, die Leute durch Kurzarbeitergeld bezahlen zu lassen. Aber was nicht illegal ist, ist befristete Verträge oder Leiharbeitsverhältnisse auslaufen zu lassen. Le Monde schätzte am 21. die Pariser Abendzeitung Le Monde schätzte am 21. April, dass 460.000 Arbeitslose kurzfristig zusätzlich zu verzeichnen seien, dadurch, dass ganz legal Leiharbeitsverhältnisse auslaufen und eben wegen der Auftragslosigkeit durch die Pandemie, durch die Corona-Krise nicht verlängert werden, dass Leiharbeitsverhältnisse, befristete Verträge auslaufen, ohne dass Arbeitsverhältnisse eben, also während der Probezeit nicht verlängert werden. Das trifft natürlich die Leute in sozial prekären Verhältnissen hart. Das heißt, 15.000, 20.000 Leute sind in dieser Zone nördlich von Paris unmittelbar von Hunger bedroht. Es gibt jetzt Spendensammlungen im Internet, es gibt natürlich sowas wie die Tafel in Deutschland, aber das wird die Spannung nicht mindern.
Verschwommene Bilder, Gedanken getrübt. Hab Schreiben in Zügen geübt, wenn sich draußen das Lügen vergnügt. Trübsal aus Fang auf die entfleuchende Wärme. Menschen mit Leidenschaft sind wie leuchtende Sterne. Wenn Ströme werden zu Wellen, die Deiche durchbrechen. Kreative Impulse fließen, heißen, reißenden Bächen. Will reifen, nicht drechen, mein Ziel tief in die Augen sehen. Der Weg ist das Ziel, shit, will endlich nach Hause gehen. Zweifel auf lautlos drehen, hin und her gerissen. Mein Kopf liegt schwer im Kissen, wird mich das Leben sehr vermissen. Bin nicht sicher, wie viel Zeit mir bleibt, weil still das Leid laut schreit. Gebe ich mich in Einsamkeit, Rapper bis zur Heiserkeit. Platz und Schreibgerät, frag mal, wie das Leid entsteht. Und komme zehnmal, wie Mensch der Traurigkeit entgegen. Kleines Kunststückgefühl.
Dass die Bundeswehr kaputt gespart werde, ist eine gut gelungene Propagandakampagne und totaler Quatsch. Die BRD hat mit 10% den höchsten prozentualen Anstieg der Rüstungsausgaben weltweit. Das sagt die IMI im Gespräch mit der Kollegin Sabine.
Das Stockholmer Friedensinstitut, das Stockholm International Peace Research Institute, meldete am Montag, die Rüstungsausgaben seien weltweit so hoch wie noch nie. Die USA und China sind die Staaten, die an der Spitze mit den größten Rüstungsausgaben weltweit stehen. Die BRD hat allerdings den höchsten prozentualen Anstieg der Rüstungsausgaben unter den 15 Staaten mit den höchsten Rüstungsausgaben. So einen hohen prozentualen Anstieg, nämlich 10% im Vergleich zum Vorjahr, hatte kein anderes Land. In Euro ist das ein Etat von 45,5 Milliarden. Die BRD liegt damit mit seinen Rüstungsausgaben weltweit an siebter Stelle, der 15 Staaten mit den meisten Ausgaben. Was das für eine Dimension hat und was so hohe Steigerungen der Rüstungsausgaben bedeuten, dazu bat ich Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen um eine Einschätzung. Wir begrenzten das Interview auf den Schwerpunkt Rüstungsausgaben. Die Rüstungsexporte sind zwar auch extrem gestiegen, das wäre aber nochmal ein anderes Gespräch. Jetzt also Jürgen Wagner zu einer Einschätzung der Rüstungsausgaben der BRD.
Ja, tatsächlich ist es so, dass vor allem erstmal, wenn man sich auf Deutschland konzentriert, hat die Bundeswehr und sozusagen die anderen angeschlossenen interessierten Akteure, Militär, Politik, Industrie vor allem, die haben es geschafft, hier in Deutschland so eine Art von Geschichte zu erzählen, dass die Bundeswehr seit 20 Jahren kaputt gespart worden sei und man deswegen jetzt eigentlich nur ausgleichen müsse, was der Bundeswehr seit Jahren an gerechtem Anteil, was weiß ich, was weggenommen worden wäre. Das ist ein ziemlich erfolgreiches, auch in Medien omnipräsentes Thema, ist aber natürlich total Quatsch.
Das ist tatsächlich eine meinungsbildende Maßnahme?
Ja, das kann man sich auch relativ genau angucken, wann das losging. 2014, noch unter Verteidigungsministerin von der Leyen, wurde eine Agenda Rüstung ausgerufen. Und in diesem Zuge wurde auch eine ziemliche Propagandakampagne auf so chronisch unterfinanziert und sonst was. Und dann müsse man sich ja nicht wundern, wenn die Soldaten nicht genug Waffen hätten und irgendwie pipapo. Seither läuft diese Kampagne ganz erfolgreich, deckt sich aber überhaupt nicht mit den Zahlen. Wenn man sich die Zahlen genau mal anguckt, hatte man im Jahr 2000 noch einen deutschen Rüstungshaushalt von 24,3 Milliarden und der ist jetzt bis 2020, also in diesem Jahr, auf 45,2 Milliarden Euro angestiegen. Und das ist, wenn man mal in Anführungszeichen fair zur Bundeswehr sein will und das mal inflationsbereinigt anschaut, ist das selbst inflationsbereinigt ein Anstieg um knapp 40%. Und wie da vor allem auch die Medien dieses Bild einfach munter weiter verbreiten, dass die Bundeswehr, sagen wir mal, drastisch sinkende Haushalte hätte hinnehmen müssen, ist ein unglaublich gut gelungener Propagandatrick, der aber mit der Realität nichts zu tun hat. Daher kommen jetzt auch diese steilen Anstiege der letzten Jahre. Und das eigentliche Problem ist, dass nach gegenwärtigen Planungen, wird man natürlich abwarten, was mit Corona noch passiert, aber nach gegenwärtigen Planungen hat die Bundesregierung gegenüber der NATO zwar noch nicht die 2% fest zugesagt, aber bis 2024 fest zugesagt, 1,5% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung auszugeben. Und das hat jetzt im März diesen Jahres mal die Bundeswehruniversität ausgerechnet und es würde bedeuten, nochmal den Anstieg der deutschen Rüstungsausgaben allein von jetzt 2020 eben 45 Milliarden auf 2024 etwa 58 Milliarden. Und das sind natürlich immense Beträge, die da im Raum stehen, die schlicht und ergreifend natürlich einer ganzen Reihe von anderen gesellschaftlich weitaus notwendigeren Ausgaben dann nicht mehr zur Verfügung stehen.
Diese Rüstungsausgaben, was bedeuten die dann konkret?
Na, das Erste ist natürlich, dass man in Deutschland einen rüstungsindustriellen Komplex schlichtweg weiter anfüttert. Das ist ja auch nochmal so eine weitere Fehlinformation, die immer gestreut wird, der natürlich da werden riesige Gelder in den Sektor gepumpt, die auch volkswirtschaftlich komplett unsinnig sind. Für die USA gibt es zumindest Untersuchungen da auch, dass es keinen gesellschaftlichen Teilbereich gibt, wo es, sagen wir mal, weniger Positiveffekte gibt, wenn man ihn mit Milliardenbeträgen zuschüttet als die Rüstungsindustrie. Das heißt, auch wirtschaftlich ist es eben nicht so, dass hier eine Jobmaschine generiert würde etc. Vor allem aber ist es dann eben so, wenn man sich mal die Zahlen anguckt, für was dieses Geld dann nicht zur Verfügung steht. Worüber überhaupt nicht mehr gesprochen wird irgendwie zurzeit ist, es gab im Juni 2010, das ist schon eine Weile her, eigentlich mal einen Sparbeschluss für alle Ressorts im Bundeshaushalt, der für die Bundeswehr eigentlich gesagt hatte, dass der Bundeswehrhaushalt hätte auf 27,6 Milliarden abgesenkt werden müssen. Da sind wir jetzt eben mit den 45 Milliarden schon fast irgendwie 20 Milliarden drüber. Und wenn man sich anschaut, 20 Milliarden Euro, das ist etwa das Zehnfache allein in dieser Erhöhung, was hier 2019 und 2021 für den sozialen Wohnungsbau in Deutschland eingestellt wird. Oder mit 20 Milliarden könnte man Hartz IV die Ausgaben verdoppeln, nur um so ein paar Kennzahlen zu nennen. Man könnte eine komplette Elektrifizierung des Schienennetzes machen für 20 Milliarden. Das sind so die Beträge, über die wir sprechen, wo die Bundeswehr noch nicht mal abgeschafft würde, sondern nur diese Erhöhungen der letzten Jahre rückgängig gemacht werden würden.
Und Entschuldigung, und das fehlt dann tatsächlich an anderen Punkten? Also dann wird umgeschichtet und das wird da zugeschlagen? Oder gibt es generell mehr Geld?
Nee, es wird natürlich in anderen irgendwie Bereichen gekürzt, weil die schwarze Null wiederum natürlich jetzt mit einem Corona-Vorbehalt, aber die schwarze Null ja steht. Das heißt, es ist ja relativ logisch, wenn ich die Einnahmen nicht erhöhe und in der Einnahmenseite nur moderat was tut, ich keine Schulden aufnehme, dann habe ich natürlich weniger Geld für andere Bereiche, wenn ich in die Rüstung relativ viel reinpumpe. Also das ist ja eine relativ logische Gesamtrechnung, die sich dann da aufmacht. Da man natürlich an der Steuerschraube, vor allem was Konzerngewinne, Wohlhabende etc. anbelangt, auch nicht wirklich substanziell drehen will, bedeutet das eben, dass für die sozialen Belange, für Infrastruktur, für auch Klimawandel, jetzt zum Beispiel eben auch im Kontext von Gesundheitssystem, Vorhaltung von wichtigen, wesentlichen Kapazitäten, eben dann weniger Geld da ist.
Dann kommen wir jetzt mal zu den großen Rüstungsakteuren. Kannst du da nochmal was dazu sagen?
Ja, da ist einmal als wirklich großer Akteur ist Airbus, als vor allem deutsch-französischer Zusammenschluss, so der transeuropäische Großkonzern im Luftfahrtbereich, der eigentlich ja jedes Jahr unter irgendwie Top Ten landet. Zweiter wichtiger Akteur in Deutschland ist Rheinmetall, also der große deutsche Panzerbauer. Relativ neuer Akteur ist KNDS. Das ist ein Zusammenschluss aus Krauss-Maffei-Wegmann, also einem deutschen Konzern, und Nexter, einem französischen Panzerbauer. Die haben sich zusammengeschlossen und wollen den Kampfpanzer der Zukunft bauen, für den jetzt erst wieder eine Absichtserklärung vom Verteidigungsministerium Deutschlands und Frankreichs unterzeichnet wurde. Wichtig vielleicht noch ThyssenKrupp Marine Systems als große Werft oder als großer Marine- und Kriegsschiffbauer und in dem Zusammenhang vielleicht oder insgesamt noch Hensoldt als relativ neuer Rüstungskonzern, der vor allem im Bereich der Sensortechnik aktiv ist. Das sind so die größten deutschen oder mit starker deutscher Beteiligung agierenden Rüstungskonzerne.
Man hört von denen gerade nicht so viel. Weißt du, ob die zu Zeiten von Corona auch den Lowdown haben oder ob die eigentlich weitermachen?
Na, bis kurz vor Corona waren die Rüstungsunternehmen generell in Deutschland auf einem absoluten Höhenflug, haben riesige Umsatzgewinne antizipiert etc. Während der Krise selber wurde fast überall in Deutschland zumindest weiter produziert, in anderen europäischen Ländern interessanterweise nicht. Aber mir ist nicht bekannt, dass in Deutschland zumindest in größerem Umfang die Rüstungsbetriebe nach unten gefahren worden wären. Was wir jetzt halt vor allem erleben, ist, dass, sagen wir mal, seit etwa 2-3 Wochen und jetzt in den letzten Tagen verstärkt eben im Prinzip in den Medien ausgetragen wird durch die üblichen Verdächtigen, dass durch Corona jetzt unter gar keinen Umständen die Verteidigungshaushalte gekürzt werden dürften, etc., etc. Man müsse verteidigungsfähig bleiben gegen wen auch immer. Russland wird meistens genannt. Da wird jetzt eben versucht, sich in irgendeiner Weise vorzubereiten bzw. zu verhindern, dass das, was man eigentlich in den letzten Jahren an einer Erfolgsgeschichte in Sachen mehr Geld für die Rüstung erreicht hatte, dass das jetzt durch Corona aus Sicht der Rüstungsindustrie zunichte gemacht wird. Da wird man abwarten müssen, wie die Auseinandersetzungen schlicht und ergreifend dann in nächster Zeit laufen. Die Problematik ist aber tatsächlich dahinter, dass die Zusagen ja der Bundesregierung gegenüber der NATO relativ fix getroffen worden sind und man sich da, befürchte ich, dann auf Sachzwänge zurückziehen wird, wegen denen man anscheinend gar nicht anders könne, als den Rüstungshaushalt immer weiter ansteigen zu lassen. Da wird man eben jetzt natürlich schauen müssen, wie diese Debatte sich weiterentwickelt.
Ich fühle mich frei, nur wenn ich schreibe. Floss das Blut wie in Nahost, machte Wut mich so ratlos. Nicht nur das war ein Startschuss, sah mich reifen wie Bartwuchs. Geh entkleidet und barfuß zum Ufer des Sprachflusses. Weg von weltlichem Status, überzeuge wie Pathos. Schmerz pocht durch die Adern und Venen. Wie soll ich im Arm des Systems noch die Wahrheit verstehen? Ihr habt die Wahrheit verdreht, zu feige, um gerade zu stehen. Wir können klagen und flehen, jetzt müssen Taten entstehen. Das ist ihnen wohl egal, sie bauen in Lügen noch einen Totenfall. Dieser Maskenball im Totensaal ist rohe Gewalt. Deshalb muss ich kreativ sein wie Freestyle und viel fein. Stecke alle meine Liebe rein in diese Zeilen, denn ich box Beats und Bilder durch Boxen. Schreib Raps, offenbare Seele, andere protzen. Herz für das Hirn, Hirn, Hand, Hand den Stift. Schieb ne ganz lange Schicht, hab's dann langsam im Griff. Ich denke so viel und der Kopf ist so voll. Der Wind weht durch meinen Geist. Ich schreib's auf Papier, weil ich Hoffnung entfalt und fühl mich wieder frei. Ich denke so viel und der Kopf ist so voll. Der Wind weht durch meinen Geist. Ich schreib's auf Papier, weil ich Hoffnung entfalt und fühl mich wieder frei. Der Wind weht, der Wind weht durch meinen Geist. Der Wind weht, ich fühl mich frei, nur wenn ich schreibe.
Auch wenn sich alle Menschen gleichermaßen mit dem Covid-19-Virus anstecken können, treffen die Auswirkungen der Pandemie einen Teil der Bevölkerung deutlich härter. Dazu gehören unter anderem auch berufstätige Eltern, die jetzt ihren Job und die Betreuung der Kinder irgendwie gleichzeitig bewältigen müssen. Für finanziell abgesicherte Familien ist das kein existenzielles Problem. Insbesondere Alleinerziehende, meist Frauen und diejenigen mit prekären und schlecht bezahlten Jobs aber stehen vor einer kaum zu bewältigenden Aufgabe. Erfahrungsberichte zeigen, dass Eltern teilweise nachts arbeiten, um tagsüber die Kinder versorgen zu können. Mit der Forderung nach dem Corona-Elterngeld für die Zeit der Pandemie wollen mehrere Organisationen dieses Problem nun auf die politische Tagesordnung heben. Stefanie Lohaus ist Pressesprecherin der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft, die den offenen Brief für ein Hashtag Corona-Elterngeld geschrieben hat. Mit ihr hat sich die Kollegin Pia über die Idee hinter diesem Ansatz unterhalten.
Sie fordern mit anderen Unterzeichnerinnen in einem offenen Brief zusammen ein Corona-Elterngeld. Was heißt das denn konkret? Was wird da ausgezahlt?
Wir wünschen uns eine staatliche Unterstützung für Eltern, die Sorgearbeit leisten müssen. Das soll eben wie das normale Elterngeld auch, aber auch wie zum Beispiel das Kurzarbeitergeld vom Einkommen abhängig sein und die Differenz zwischen der Reduzierung der Arbeitszeit und der normalen Arbeitszeit abfedern. Ne? Also jetzt mein eigenes Beispiel, normalerweise arbeite ich 30 Stunden, ich kann jetzt aber gerade nur noch 20 Stunden arbeiten, weil ich eben zwei kleine Kinder habe, eins davon unterrichten muss, kleine Kinder im Kindergarten, das muss auch noch betreut werden. Zu dieser Differenz im Einkommen wünschen wir, dass ein Teil erstattet wird. Und was auch noch ganz wichtig ist, dass wir denken, dass es für manche Arbeitnehmerinnen auch möglich sein muss, dass sie einen Anspruch auf Teilzeitarbeit haben. Also wir haben ja eben nicht nur das Problem, dass Leute weniger arbeiten müssen, weil die Auftragslage schlecht ist, sondern andersrum, dass eben Eltern gar nicht mehr arbeiten können und dass die einen Anspruch haben, in Teilzeit zu gehen, das ist genauso wichtig.
Jetzt ist die Situation, wie Sie gerade gesagt haben, ja für viele ganz unterschiedlich. Also manche können mehr arbeiten, müssen mehr arbeiten. In anderen Branchen ist vielleicht Arbeiten früher wieder möglich als in anderen. Wie lange würde denn ein solches Elterngeld ausgezahlt werden?
Das können wir natürlich aus genau diesen Gründen eben nicht absehen. Wir wünschen uns dann flexible Leistung, die dann gegebenenfalls eben verlängert wird. Und genau im Detail wissen wir das auch nicht, wie das ausgestaltet werden kann. Was uns wichtig ist, die Stimmen der Eltern, die Stimmen der Zivilgesellschaft zu verstärken, weil wir eben wissen, dass es wahnsinnig viele Eltern gibt, die in einer unaushaltbaren Situation gerade stecken, weil sie auf der einen Seite eben die Anforderungen als ArbeitnehmerInnen erfüllen müssen und auf der anderen Seite eben ihre Kinder ja zum einen betreuen, aber eben auch unterrichten sollen. Und das geht einfach nicht. Und das ist das Zentrale bei uns. Und wie genau, in welchem gesetzlichen Rahmen, wie lange das dann dauern soll und so weiter, das können wir aber nicht absehen, weil wir sind da nicht die Expertin für.
Jetzt sehen ja manche Kommentatorinnen und Kommentatoren in der Krise eine Art Rückkehr der Hausfrauen-Ehe, weil es Berichte gibt von Eltern, die sagen, ah, meine Kinder sind deutlich entspannter, weil sie nicht jeden Morgen um 9:00 in der Kita sein müssen und ich nicht gestresst bin, wenn ich sie fertig mache und anziehe. Und sagen, naja, das ist doch eigentlich ein Hinweis darauf, dass es besser wäre, wenn ein Elternteil dauerhaft zu Hause wäre. Das wäre im Normalfall die Frau. Inwiefern unterstützt denn so eine Art Corona-Elterngeld vielleicht auch unfreiwillig diese Argumentation?
Ich glaube überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Also ich kann das ein bisschen verstehen, weil natürlich, klar, zum Beispiel unser Tagesablauf ist selbstgewählter. Ne? Wir fangen nicht 8:00 mit der Schule an, sondern 9:00. Aber ich meine, die Frage ist, sowas möchte man von jedem und wie abhängig möchte man sich ökonomisch machen von einem Ehemann oder darauf führt das dann ja wieder zurück. Das müssen alle selber entscheiden, ob ihre Alltagsentspannung ihnen so wichtig sind, dass sie dafür Freiheiten aufgeben. Das ist bei mir mit Sicherheit nicht der Fall. Ich glaube nicht, dass ein Corona-Elterngeld dem zuträglich ist, weil zum einen geht es ja auch um die ökonomische Unabhängigkeit. Es wird ja ausgeglichen, also ein Verdienstausfall wird ausgeglichen. Und zum anderen wünschen wir uns auch, dass eben ein Elterngeld dann entsprechend an Maßnahmen gekoppelt ist, die dazu führen, dass eben auch ja, der Partner oder auch die Partnerin eben auch einen Teil zum Beispiel Arbeit reduziert. Also dass es nicht auf die Mutter sozusagen reduziert bleibt. Die IW hat dann Vorstoß gemacht, dass das eben tatsächlich nur ausgezahlt werden soll, wenn beide PartnerInnen gleich viel reduzieren. Das ist ein bisschen schwierig umzusetzen und dann fallen in dieser Notsituation auch schon wieder zu viele Menschen durchs Raster. Aber generell hoffen wir, dass dann auch entsprechend das so ausgestaltet wird, wie ja auch das Elterngeld auch. Da gibt es ja auch die Partnerschaftsmonate und so weiter.
In der Petition oder in dem offenen Brief heißt es auch, das Elterngeld, das Corona-Elterngeld soll dazu dienen, die sozialen Unterschiede, die jetzt durch die Krise deutlich verschärft werden, weil manche Kinder beispielsweise zu Hause bei ihren Hausaufgaben besser betreut werden können als andere, diese sozialen Unterschiede wieder auszugleichen. Was trägt denn ein oder würde denn ein Corona-Elterngeld dazu beitragen, solche sozialen Unterschiede möglichst zu mildern?
Naja, zum Beispiel würde das dazu führen, dass eben Paare, wo die Eltern arbeiten müssen, weil sie nicht so viel verdienen, die Möglichkeit eben haben, auch in Teilzeit zu gehen und sich besser um ihre Kinder zu kümmern. Und zum anderen fordern wir eben auch, dass ein Teil der Betreuungseinrichtung minimal wieder öffnet, also dass da auch nochmal bessere Schulung stattfinden kann. Ja, und zum anderen führt es ja den Familien auch eben einfach Geld zu. Und das ist schon wichtig.
Es gibt Vorschläge von den Grünen, es gibt Vorschläge vom DGB, auch vom DIW, wenn ich es richtig gesehen habe. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass so etwas jetzt kommt? Es schien mir in den letzten Wochen eigentlich kein Thema gewesen zu sein, die Situation von Eltern mit kleinen Kindern zu Hause.
Also ich hoffe es natürlich sehr. Wir haben auch noch keine Antwort auf unseren Appell erhalten. Wir haben eben das auch gestartet, also auch nochmal noch eine weitere Initiative in diese Richtung zu starten, weil wir denken, dass das wirklich nötig ist. Also wir wissen nicht, wie wir sonst die nächsten Monate durchhalten sollen. Ich kenne auch Eltern, die wirklich, wirklich massive finanzielle Probleme haben und eben genau nicht in diese Kurzarbeiterregelung fallen und die eben de facto auch einfach nicht mehr arbeiten können. Also wer auch als ein Kind hat, die Kinder, wenn der Altersabstand groß ist, die spielen ja auch nicht die ganze Zeit miteinander. Also wie soll man da arbeiten? Und ja, ich kann nicht in die Glaskugel schauen, aber ich hoffe natürlich, dass sowas in die Richtung kommen wird, ganz klar. Ich erwarte das auch.
Die entwicklungspolitischen Organisationen Incota und Miserior sowie die Rosa-Luxemburg-Stiftung erheben Vorwürfe gegen die Chemiekonzerne Bayer und BASF. In der Studie Gefährliche Pestizide von Bayer und BASF, ein globales Geschäft mit Doppelstandards, die sie wenige Tage vor der Bayer-Hauptversammlung, die am gestrigen Dienstag stattfand, veröffentlichten, haben sie Belege gefunden, dass Bayer und BASF jeweils mindestens 7 von 4 Pestizidwirkstoffen exportieren, die in der EU explizit verboten sind. Damit seien sie mitverantwortlich für die Vergiftung von LandarbeiterInnen und LandbewohnerInnen in Südafrika und Brasilien. In Südafrika seien LandarbeiterInnen, die mit diesen Pestiziden arbeiten, vergiftet worden. In Brasilien seien ganze Dörfer und indigene Gemeinschaften vergiftet worden, weil die Pestizide per Flugzeug ausgebracht wurden. Über diese Studie und die Vorwürfe an Bayer und BASF, aber auch an die Bundeslandwirtschaftsministerin, sprach der Kollege Mathieu mit Lena Luig. Sie ist Referentin für globale Landwirtschaft und Welternährung bei Incota und stellt zunächst die zentralen Erkenntnisse dieser Studie vor.
Das war eine gemeinsame Studie von Incota, Miserior und der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die wir erstellt haben mit je einer Partnerorganisation in Brasilien und Südafrika. Und wir haben uns eben angeschaut, welche Pestizide oder Pestizidwirkstoffe genauer Bayer und BASF in Brasilien und Südafrika, exemplarisch für viele andere Länder des globalen Südens, über eigene Produkte vermarkten. Und da haben wir eben festgestellt, das sind von Bayer und BASF insgesamt 28 Wirkstoffe, die in der EU nicht genehmigt sind. Nun ist immer das gängige Argument von Pestizidkonzernen wie Bayer und Monsanto, nicht genehmigt heißt noch lange nicht verboten. Deshalb haben wir uns da eben näher angeschaut, aus welchen Gründen diese Pestizidwirkstoffe in der EU nicht genehmigt sind und konnten eben feststellen, dass ein Viertel dieser Pestizidwirkstoffe, 7 Wirkstoffe, explizit verboten sind, weil sie entweder umweltschädlich sind oder besonders schädlich für die Gesundheit. Das heißt, hier kann man nicht argumentieren, dass diese Wirkstoffe zum Beispiel gar nicht erst in die EU auf den Markt gekommen sind, gar nicht erst zur Prüfung angemeldet wurden. Die wurden geprüft von den EU-Organen und entweder direkt abgelehnt oder später wurde diese Genehmigung widerrufen. Und wir haben uns eben in einem zweiten Schritt genauer angeschaut, was macht das, was sind die Auswirkungen von dem Einsatz solcher Pestizidwirkstoffe in Brasilien und Südafrika und haben Fälle dokumentiert von Vergiftungen von indigenen Gemeinschaften in Brasilien, wo zum Teil die Pestizide aus dem Flugzeug gesprüht wurden. Das war unter anderem auch ein Bayer-Pestizid, ein Fungizid, Nativo. Und wir haben uns angeschaut, was macht das mit der Situation von Landarbeitern, Landarbeiterinnen in Südafrika auf Zitrusplantagen, wo auch eben zum Teil Schutzkleidung fehlt. Das heißt, eine sichere Anwendung, wie es die Industrie gern hätte, kann dort nicht gewährleistet werden und wo auch manchmal ArbeiterInnen zum Beispiel eine Stunde nach Spüreinsätzen bereits wieder auf dem Feld arbeiten müssen. Das waren so die Kernergebnisse unserer Studie.
Wie viele Fälle von Vergiftungen haben Sie festgestellt bei den ArbeiterInnen in Südafrika und bei den LandbewohnerInnen in Brasilien?
Also da gibt es ganz wenige Zahlen dazu und das ist ein riesengroßes Problem, dass diese Zahlen nicht erfasst werden. Im globalen Maßstab zum Beispiel sind die einzigen Zahlen, auf die man sich da berufen kann, aus dem Jahr 1990. Seitdem gab es keine neueren wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse, die eben im globalen Maßstab durchgeführt wurden. In Brasilien gibt es noch eine relativ gute Erfassung. Zum Beispiel 2017 gab es 7.200 registrierte Fälle von Pestizidvergiftungen. Wir gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer sehr viel höher liegt.
Bei Ihrer Studie, also speziell zu diesen Wirkstoffen, die explizit verboten sind in der EU und trotzdem exportiert wurden, haben Sie Fälle von Vergiftungen bei Arbeiterinnen und Landbewohnerinnen festgestellt und registriert?
Genau. Also wir haben einerseits von den zwei Fällen, die wir dokumentiert haben, zu Vergiftungen in Brasilien bei indigenen Gemeinschaften im Bundesstaat Mato Grosso do Sul. Da ist in mindestens einem dieser zwei Fälle dokumentiert, bestätigt, dass es sich da um ein Bayer-Pestizid handelt, eben dieses Fungizid Nativo, was eingesetzt wurde und zu massiven Vergiftungen geführt hat. In Südafrika konnten wir verschiedene Wirkstoffe auf den Farmen identifizieren, die vor allem von BASF in dem Fall vermarktet werden und haben dort auf einer Farm zum Beispiel einen sehr krassen Fall dokumentiert, wo ein Traktorfahrer dieses Pestizid ausgesprüht hat. Es kam eine Windböe und er ist dadurch im Krankenhaus gelandet. Also das sind einzelne Fälle, die wir konkret zu Bayer und BASF-Wirkstoffen zuordnen konnten.
Können Sie vielleicht auch beschreiben, welche gesundheitliche Folgen es konkret hatte für die betroffenen Menschen?
Ja, also wir konnten, in dem Fall haben wir stärker akute Vergiftungen dokumentieren können. Das heißt, die Menschen leiden an Brechreiz, an Kopfschmerzen, an Asthma, Atemnot. Das sind eben Symptome von akuter Vergiftung. Aber natürlich muss man sich auch immer wieder anschauen, was sind die langfristigen gesundheitlichen Folgen. Das ist ja was, was in Bezug auf Glyphosat sehr, sehr deutlich jetzt immer mehr Forschung es dazu gibt, was da die langfristigen Folgen sind in Bezug auf Krebs, Fehlgeburten etc. Das heißt, grundsätzlich sind es wirklich diese zwei Ebenen, auf denen die Menschen gesundheitlich geschädigt werden durch den Einsatz dieser Pestizide.
Haben Sie schon Reaktionen von Bayer und BASF auf Ihre Vorwürfe?
Ja, die haben sehr schnell reagiert, noch am selben Tag, vor allem über Twitter als Medium. Und zum einen waren das sehr vorhersehbare Argumentationen. Sie haben das noch nicht so richtig ernst genommen, dass wir wirklich gesagt haben, okay, wir haben hier nicht nur nicht genehmigte Wirkstoffe, was ich vorhin erläutert habe, sondern eben auch explizit verbotene. Das weisen Sie immer noch zurück, dass es sich dabei um Doppelstandards handelt. Bayer hat auch zum Beispiel wieder darauf hingewiesen, dass sie seit 2012 keine Pestizidprodukte mehr vermarkten, die von der WHO als akut toxisch klassifiziert werden. Das stimmt zwar, jedoch hat Bayer aber zum Beispiel noch Wirkstoffe in ihrem Portfolio, die unter diese Kategorie fallen. Das heißt, da hinkt Bayer auch seiner eigenen Selbstverpflichtung noch hinterher. Das haben wir auch schriftlich bestätigt. Und andere Argumente waren, dass Bayer seit letzten Sommer schon angekündigt hat, dass sie gerade in einem Prozess stecken, um die Sicherheitsstandards von Pestizidzulassung weltweit zu verbessern. Da konnten wir aber bislang noch keinerlei Ergebnisse sehen und bisher hat sich für unsere Partner in Brasilien und Südafrika an der Situation absolut nichts geändert.
Also die Studie wurde veröffentlicht kurz vor der Hauptversammlung von Bayer. Hat es Folgen für diese Hauptversammlung?
Direkte Folgen für die Durchführung der Hauptversammlung hat es aus meiner Perspektive nicht. Es ist sowieso dieses Jahr speziell, weil Bayer auch aufgrund der Corona-Pandemie die Hauptversammlung online abhalten wird. Und es ist ein großes Problem für kritische Aktionärinnen, für Kleinaktionärinnen, weil eben die Rederechte ganz massiv eingeschränkt werden. Das heißt, in meinem Fall, ich hätte normalerweise jetzt über den Dachverband der kritischen Aktionärinnen ein Rederecht erhalten, um auf der Bayer-Hauptversammlung diese Kritik an den Vorstand und Aufsichtsrat heranzutragen. Das ist jetzt in diesem Online-Format nicht möglich. Das haben wir sehr stark auch kritisiert.
Ihre Vorwürfe richten sich aber nicht nur gegen diese zwei Firmen, Bayer und BASF, sondern auch gegen die Bundespolitik und das Bundeslandwirtschaftsministerium. Was könnte die Bundespolitik dagegen unternehmen, dass Bayer und BASF solche Doppelstandards verwenden und Pestizide exportieren, die in der EU verboten sind oder zumindest nicht zugelassen sind?
Ja, das ist letztlich unsere Kernforderung, weil wir davon überzeugt sind, dass es unbedingt einen gesetzlichen Rahmen braucht und wir nicht auf Selbstverpflichtungen von Unternehmen darauf bauen können, uns darauf verlassen können. Und wir richten uns ganz explizit, wie Sie schon sagten, an das Bundeslandwirtschaftsministerium. Das hat auf Basis des Pflanzenschutzmittelgesetzes die Möglichkeit, eine Verordnung zu erlassen, um eben den Export von hier verbotenen Pestiziden aus Umwelt- und Gesundheitsrisiken heraus zu verbieten. Und das ist ganz spannend. Wir haben sozusagen ein Vorbild, nämlich in Frankreich. Dort wurde so ein Gesetz bereits verabschiedet und soll 2022 in Kraft treten. Das heißt, da ist es schon so, dass jetzt der Export von hier verbotenen, also in der EU verbotenen Wirkstoffen verboten wird, sein wird. Und genau das fordern wir eben von der Bundesregierung auch, um diesem Geschäft mit Doppelstandards einen Riegel vorzuschieben.
Noch ein Nachtrag. Alles, was während der AktionärInnenversammlung am Dienstag zwischen 8 und 10 Uhr an kritischen Stimmen getweetet wurde, hatte Bayer angekündigt zu retweeten. Während selbst die USA ihre Marionette, den selbsterklärten reaktionären Präsidenten Juan Guaido, fallen lässt, weil dieser unter Korruptionsverdacht steht, sollen Verhandlungen zwischen Opposition und Regierung in Venezuela stattfinden. Den Oppositionsgruppen um Guaido wurde Zugriff auf rund 342 Millionen US-Dollar aus dem Eigentum der venezolanischen Zentralbank gestattet und die USA haben ein Kopfgeld von 15 Millionen US-Dollar auf den gewählten Präsidenten Nicolas Maduro ausgesetzt. Der UN-Generalsekretär Guterres fordert ein Ende der tödlichen Wirtschaftssanktionen, die bereits insgesamt 40.000 Tote gefordert hatten, das schätzt Caritas ein. Und die US-Regierung liegt seit Wochen mit ihren Kriegsschiffen vor der Küste Venezuelas. Carolus Wimmer von der venezolanischen Friedensgesellschaft lebt seit 50 Jahren im Land und sagt, die venezolanische Bevölkerung habe es satt, der Hinterhof der USA zu sein. Carolus Wimmer war Abgeordneter im lateinamerikanischen Parlament, das ist so etwas wie das Europaparlament, das Äquivalent dazu, und Präsident desselben. Er hofft auf eine friedliche Lösung des Konflikts.
Kurz zusammengefasst, wir sind mitten in einem Befreiungskampf. Seit 22 Jahren hat sich die große Mehrheit der Bevölkerung entschieden, eben nicht nur als Hinterhof der USA dazustehen. Und das im Kontinent von Amerika wird eben seit über 100 Jahren bestraft von den USA. Das ist nicht nur der Venezuela, wissen wir, was in Chile passiert ist, was in Nicaragua passiert ist, was in Kuba passiert ist. Ist ein dramatisches tägliches Leben, das ich nicht nur sehe, sondern auch miterlebe. Aber sagen wir, trotzdem gibt es ein großes politisches Bewusstsein, dass eben wir diesen Kampf nicht verlieren dürfen gegen die USA. Wenn wir den verlieren, wird alles zerstört, was bisher aufgebaut wurde. Sagen wir, hier die Bevölkerung ist kritisch und schimpft auch auf Entscheidungen der Regierungen. Das bedeutet aber nicht, was oft falsch interpretiert wird in den USA und auch in Europa, dass die Bevölkerung die Regierung stürzen will. Durch die Pandemie, durch die Coronavirus, wo aber auch jetzt bewiesen wird, dass eben wenn ein Volk die Möglichkeit hat, wirklich ihr Land zu kontrollieren, da gibt es gute Ergebnisse. Venezuela im Moment hat 329 Fälle, hat 10 Tote, der Rest ist in Behandlungen, die werden vom Staat bezahlt. Also im Vergleich zu Nachbarländern wie Kolumbien, Peru, Ecuador etc. ist es doch ein Beispiel. Kein Land kann sich isolieren, aber mit einer guten Gesundheitspolitik, wo speziell eben an die breite Bevölkerung gedacht wird. Also nicht nur, was früher in Venezuela war, okay, wenn ich Geld habe, habe ich die beste Möglichkeit, in die Klinik zu gehen. Ohne Kuba im Gesundheitswesen würde es natürlich in Venezuela schlecht aussehen. Im Moment gibt es eine große Blockade, eine kriminelle Blockade. Ich unterstreiche das Wort kriminell, weil wenn von den USA verboten wird, Medizin nach Venezuela zu schicken oder verkauft zu werden, dann ist eine kriminelle Handlung. Das bedeutet eben, wie du das vorher schon nanntest, dass es offiziell von der UNO wird anerkannt, dass die Sanktionen ungefähr 40.000 Tote als Resultat haben.
Die Unterstützung für Maduro ist ja auch weiterhin noch sehr breit, wie du es gerade auch schon ausgeführt hattest.
Und es ist Kritik da, also ich will da nicht schwarz-weiß malen. Mhm. Man sieht einfach, wie das so lächerlich gemacht wurde. Natürlich in den Medien der letzten Jahre, dass das Militär gegen ihn wäre. Wenn das wirklich der Fall wäre, Maduro wäre nicht mehr Präsident. Ganz einfach.
Jetzt hatten wir Berichte vor ein paar Wochen von US-Kriegsschiffen vor Venezuelas Küste. Also eine wirklich handfeste Provokation mal wieder von Seiten der USA, nachdem ja letztes Jahr schon mehrfach versucht wurde, von Kolumbien aus die Grenze zu durchstoßen. Dann gab es da noch diesen Übergangsplan, was du gerade als kriminelle Provokation bezeichnet hast. Was ist denn mit diesen Kriegsschiffen eigentlich passiert und was besagt denn dieser Übergangsplan nochmal?
Die US-Kriegsschiffe sind immer sichtbar in Lateinamerika. Es gibt ja hier die vierte Flotte, die umkreist uns. Man kann sagen, diese Verzweiflung der USA, dass sie eben als größte imperialistische Weltmacht nicht erreicht, die Regierung hier zu ändern. Dass es einfach ein Volk dagegen steht. Letztes Jahr wurde ja der Mordversuch gemacht mit Drohnen gegen Maduro. Und jetzt wird versucht, eine totale Seeblockade zu machen, um eben zu verhindern, dass Nahrungsmittel reinkommen nach Venezuela, dass Medizin reinkommt und dass Venezuela Öl liefern kann, von dem lebt es ja. Aber dieser ganze Plan ist eigentlich zunichten gegangen, eben durch die Zusammenarbeit auch mit Russland, mit China, mit Mexiko und der letzte Plan direkt in der Karibik jetzt mit Kriegsschiffen, sich vor die Küste von Venezuela zu setzen, mit der Ausrede Drogenbekämpfung, weil wenn das hat auch in der Praxis fehlgeschlagen, weil der Zerstörer, der musste jetzt wieder in den Hafen zurück, weil die Mannschaft wurde infiziert von Coronavirus. Es ist einfach ein totaler falsche Politik, die unwahrscheinlich Schaden macht für die Bevölkerung. Mhm. Sagen wir, wir spüren das. Aber andererseits wird sie keinen Erfolg haben.
Die Haltung der internationalen Gemeinschaft gegenüber Guaido ist ja bisher sehr wohlwollend gewesen, auch von Deutschland und von EU-Staaten. Hat sich in der letzten Zeit dahingegen etwas geändert? Er wurde ja jetzt tatsächlich auch der Korruption angeklagt und es hieß, Guaido hätte Zugriff auf etwa 342 Millionen US-Dollar aus dem Eigentum der venezolanischen Zentralbank.
Wenn dieser Mann, der sich ja selbst ernannte, der keine Unterstützung hat hier von der Bevölkerung und auch nicht mehr von der Opposition, weil er doch eine fabrizierte Persönlichkeit ist der USA. Das oft muss man da nachforschen. Das sind Leute, die praktisch nie in Venezuela lebten. Das kommen aus der Elite, lebten und wuchsen auf in den USA. Und man kann sagen, sie wurden angeheuert, um eben hier als politische Persönlichkeit da aufzutauchen. Sind relativ junge Leute, attraktiv und aber sind vollkommene Versager. Aber hat sich jetzt auch schuldig gemacht, er und seine ganze Gruppe. Wie sagt man da?
Korruptionsvorwurf war
jetzt. Korruption, genau. Etc. Ein Teil jetzt wurde sogar von den USA angeklagt, in amerikanischen Gerichten. Einige waren in Spanien, die wurden da ausgeliefert. Also das ist eine Person, Guaido, die wird noch kurze Zeit eigentlich überleben. Politisches Gewicht hat sie gar keins. Und die USA hat ihn ja praktisch aufgegeben. Die USA spricht ja von einer Übergangsregierung, nachdem sie gemerkt hat, mit Putschen erreicht sie nichts. Und sagt ganz klar, ohne Maduro und ohne Guaido. Die USA hat schon Guaido vollkommen aufgegeben. Und darum ist es auch wieder nicht verständlich, dass das Auswärtige Amt in Berlin nachher sagte, unser Präsident ist immer noch Guaido.
Für eine politische Lösung in Venezuela, vor allem für eine friedliche Lösung in Venezuela, für eine Lösung, mit der die Bevölkerung vor allem auch gut leben kann, und für ein Ende natürlich auch der Sanktionen und der Blockade von Seiten der USA. Carolus Wimmer von der Venezolanischen Friedensgesellschaft, ich danke dir für das Gespräch,
vielen
für diesen
Dank
Einblick.
Und wir kämpfen für den Frieden.
Und das war es auch schon wieder vom Infomagazin am 29. April 2020 mit der Maike im Studio. Das komplette Magazin könnt ihr auf unserer Seite www.rdl.de nachhören oder im freien Radionetz freie-radios.net. Das steht da für immer und ewig. Die Musik ist GEMA-frei, kam voll Albino und Kolja. Und ich sag tschüss.